Liebe ist die beste Lösung, so habe ich mal diese Predigt von heute überschrieben. Das ist der Abschluss unserer Ruth-Reihe. Die hat sich jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Deswegen werde ich auch auf manches nochmal zurückkommen, was in diesem wunderschönen Buch der Bibel steht. Wir haben ja vorhin gesungen von dem König, der immer bleibt, von dem, der unserer Seele gut tut. Und eben, dass er uns den Weg zeigt. Und eigentlich passt das alles auch zu dem Leben von Ruth. Und auch dieser sehr bewegende Psalm 42, den wir vorhin gehört haben, passt in dieses Bild. Denn Gott zeigt, dass er König ist, eigentlich gerade in den schweren Zeiten. Gerade dann, wenn wir Schmerz und Leid aushalten müssen, und ihm dann trotzdem vertrauen, so wie es die Ruth getan hat, die mit Naomi in ein für sie fremdes Land gegangen ist, ohne zu wissen, was und wie Gott ihr dort tun wird und wie er ihr helfen wird. Aber sie hat sich ihm einfach anvertraut. Nachdem das Flüchtlingsdrama von Elimelech, ihrem Schwiegervater Naomi und der beiden Söhne von Elimelech und Naomi erstmal in einem Desaster geendet war, ja, die Männer sind alle gestorben, da wendet sich jetzt das Blatt endgültig zum Guten, wenn wir Kapitel 4 lesen. Die zwei, Naomi und Ruth, wohnen jetzt in Israel, wo inzwischen nach Dürre und Hunger wieder bessere Zeiten angebrochen waren. Aber die Männer sind nicht mehr. Und Naomi hatte in Moab keine Zukunft mehr und ist jetzt zusammen mit ihrer Schwiegertochter Ruth wieder in ihrem Heimatland Israel gelandet, aber dort auch auf sich allein gestellt. Und das war wirklich eine schwierige Sache für eine verwitwete Frau mit ihrer ebenfalls verwitweten Schwiegertochter, die dazu auch noch aus dem heidnischen Nachbarland stand. Das war ein hartes Los in der damaligen Zeit, noch viel schwieriger als vielleicht heutzutage. Aber immerhin waren sie zu zweit und Ruth wollte ihre geliebte Schwiegermutter nicht im Stich lassen und war jetzt mit ihr als moabitische Migrantin endgültig in Israel angekommen. Und das auch, weil sie ganz bewusst dem Gott Israels vertrauen wollte. Den hatte sie durch ihre Schwiegereltern kennengelernt, wahrscheinlich auch hoffentlich durch ihren Mann. Sie hat diesen Gott, obwohl sie in einem anderen Land lebte und dort wenig von diesem Gott bekannt war, durch ihre Familie kennengelernt und hat gespürt und gemerkt, dass nur dieser Gott Israels der wahre Gott sein kann. Und das hat sie ja dann mit dem berühmten Satz auch ihrer Schwiegermutter bekannt: Dein Gott ist auch mein Gott. Ein ganz einfaches, schlichtes, aber ganz glasklares Bekenntnis. Und später, in dieser berühmten Nacht, von der wir in der letzten Ruth-Predigt von Daniel gehört haben, als die Ruth zum Boas nachts da ins Heu steigt, ja, da sagt Boas zu ihr, dass sie in erster Linie zu Gott gekommen ist, nicht zu ihm, dem Boas. Das finde ich sehr bemerkenswert. Boas sagt ihr da: Dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Also Boas, um den es heute in Kapitel 4 mehr geht, der hat das sehr gut erkannt, dass diese Ruth eigentlich Schutz beim Gott Israels sucht und dass er als Boas, als israelitischer Mann, mit dafür verantwortlich ist, dass sie diesen Schutz dort auch findet. Und Ruths Treue und ihr Glaube wird belohnt. Ihr Kampf ums tägliche Brot wird zu einer Liebesgeschichte zwischen ihr und Boas, bei der aber letzten Endes die Liebe Gottes im Hintergrund steht und seine Fürsorge für diese Ruth und ihre Schwiegermutter Naomi. Es sieht vordergründig in dem ganzen Buch immer so aus, als wären die Menschen die Entscheider, die ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Aber es ist immer Gott, der die Fäden in der Hand hält und der die entscheidenden Weichen stellt. Und zwar nicht nur zu Ruths und Naomis persönlicher Zukunft, sondern weit darüber hinaus. Und mit den beiden Frauen und mit Boas schreibt Gott ein ganz wichtiges Kapitel seiner globalen Rettungsgeschichte. Und zwar bewusst, indem er Ruth, eine nicht-israelitische Frau, besonders segnet. Und da klingt in diesem ganzen Buch schon etwas an, wie an vielen anderen Stellen im Alten Testament, dass Gott zwar das Volk Israel zu einer besonderen Aufgabe erwählt hat, dass er aber immer schon die Rettung aller Menschen im Sinn hat. Und dieser Boas ist da irgendwie allein schon von seiner Verwandtschaft her eine Schlüsselfigur. Er steht sozusagen zwischen zwei Frauen, die nicht Israelitinnen sind. Seine Mutter ist die Rahab, eine Nicht-Israelitin, und seine Frau ist eine Moabiterin, die Ruth, oder sie wird es dann. Gott segne die Treue von Ruth zu Naomi, diese liebevolle Beziehung zwischen diesen beiden Frauen aus verschiedenen Völkern. Und Gott segnet auch die Liebe zwischen Boas, dem Israeliten, und der Moabiterin. Und diese Liebe ist auch getragen und wesentlich getragen von dem gemeinsamen Glauben an den wahren Gott. Und daraus lässt Gott dann eine Segensspur werden, die bis zu Jesus reicht, die bis zu uns heute reicht. Und wie diese Liebe sich anbahnt und wie sie sich festigt, das hat uns ja Daniel in seiner letzten Predigt zu Kapitel 2 und 3 erklärt. Und da ging es nicht nur um die wirtschaftlich abgesicherte Zukunft, sondern es geht auch um das persönliche Glück von Ruth mit einem zweiten Mann. Nochmal ein kurzer Rückblick dazu. Vor Kapitel 4, was wir gleich lesen, ist ja noch nichts in trockenen Tüchern. Es sind eigentlich nur zwei von mindestens drei Voraussetzungen für eine gute Ehe gegeben. Die beiden glauben an denselben Gott. Das ist der eine Punkt. Und die beiden haben sich ganz offensichtlich schon ein bisschen ineinander verliebt, falls es das gibt, so ein bisschen verliebt. Ja, also ich glaube, also wenn man das Buch liest, man merkt das ja irgendwie gleich bei der ersten Begegnung, da knistert es schon irgendwie im Stroh. Naomi ist nicht blind und die merkt, dass sich da was anbahnt. Und da beschließt sie, als wohlsorgende Schwiegermutter ein bisschen nachzuhelfen. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ankommt, aber das war damals eine gute Idee von ihr, auch wenn der Tipp ethisch sehr gewagt war. Ja, Ruth soll sich nachts zu Boas schleichen, um dann mal zu sehen, was er zu sagen hat oder was er tun wird. Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt so weiterempfehlen soll, aber es war in dieser Situation eine gute Entscheidung. Und in dieser ziemlich verführerischen Situation zeigt dieser Boas, wer er wirklich ist, dass er nämlich ein standhafter Mann ist, der neben der Liebe auch das Recht wahren will, genauso wie es Gott gefällt. Er sieht hier seine Verantwortung für diese Ruth und er ist nicht einfach blind vor Liebe. Er stürzt sich nicht einfach in ein Liebesabenteuer, weil sich die Gelegenheit ergibt, sondern von Boas kann man lernen, wie man trotz starker Gefühle füreinander das Gefühl für Recht und Unrecht behalten kann und muss, wenn die Beziehung eine Zukunft haben soll. Boas handelt mit Bedacht aus einer Liebe, die, wenn man es neutestamentlich ausdrücken will, nicht das ihre sucht. Und das ist keine Schwäche, das ist wirkliche Stärke. Übrigens Boas, da steckt das auch im Namen. Boas heißt, in ihm ist Kraft. Vielleicht ist in dem Boas diese Kraft gemeint, die er hat, aber es ist sicherlich auch die Kraft Gottes gemeint, die durch ihn zum Ausdruck kommt. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn ein Mann einer Frau zeigen will, dass er stark ist, dann muss er nicht den Muskelprotz spielen oder zeigen, wie viel Knete er in seinem Leben verdienen kann, sondern er muss zeigen, dass er sich beherrschen kann und dass er überlegt handeln kann, wenn es drauf ankommt. Und hier bei Ruth kam es darauf an, dass er wartet, um die Rechtslage zu klären, damit sie wirklich Schutz findet in diesem Land. Übrigens ist es deshalb auch gut, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, weil das Abwarten können ist eine ganz wichtige Selbstbeherrschungsübung für beide. Und Selbstbeherrschung in kritischen Augenblicken, das gehört dazu, wenn man sich ein Leben lang treu sein will. Treue und Selbstbeherrschung, das gehört zusammen, das ist eigentlich ein Paar. Ohne die geht es nicht in einer Ehe. Und auch wenn das in unserer heutigen Zeit, die sehr sexistisch geprägt ist, so sehr überholt klingt, ja, nach Störfaktor, dann bleiben Selbstbeherrschung und Treue doch die wesentlichen zentralen Elemente für eine gesunde Entwicklung von wahrer Liebe und Leidenschaft. Und wer weiß, dass er vom anderen so geliebt wird, mit Einfühlungsvermögen, mit Bedacht, mit einem Blick auch für das Recht, der muss nicht jedes Mal die Eifersuchtspanik kriegen, wenn der Partner mal auf Geschäftsreise ist oder in einer Kur, ja, oder vielleicht auch sonst wie mit Freunden unterwegs. Ich kenne Menschen, die da jedes Mal Angst haben, geht mein Partner jetzt vielleicht fremd, wenn er 2 Wochen weg ist? Und das kann man auch schon vor der Ehe üben, dass man sich aufeinander verlassen kann, auch in sexueller Hinsicht. Ich schätze mal, Naomi hat sich bei ihrem gewagten Tipp für Ruth nicht besonders gesorgt, weil sie schon im Vorfeld gecheckt hatte, dass der Boas kein Sklave seiner Triebe ist, sondern ein verlässlicher Typ mit dem richtigen Gespür. Und sie wurde nicht enttäuscht und Ruth auch nicht. Statt die Gunst dieser nächtlichen Zusammenkunft zu nutzen, von der wir ja in Kapitel 3 lesen, und einfach über die Ruth herzufallen, hat Boas, wie ich finde, extrem besonnen gehandelt. Und so hat es uns Daniel ja auch in seiner letzten Predigt nochmal schön illustriert mit diesem Blümchengedicht von Goethe. Vielleicht erinnert ihr euch. Boas hat Ruth nicht angebaggert, sondern er hat sie liebevoll ausgegraben. Ja, er wollte sie umpflanzen, dass sie bei ihm wachsen kann. Und Gier und Selbstsucht in so einer Situation, die hätte die Beziehung zerstört, bevor es überhaupt richtig angefangen hätte. Und so eine Behutsamkeit, die wünsche ich mir heute eigentlich mehr. Wenn man so die üblichen Filme anschaut, ja, sei es im Kino oder im Fernsehen, da steigt immer bei der nächstbesten Gelegenheit jeder gleich mit dem anderen ins Bett und dann folgt das totale Chaos und andere finden das toll und spannend. Vielleicht sind diese Filme aber auch gerade deswegen unbewusster Ausdruck einer Sehnsucht nach wirklicher Liebe und Beständigkeit, nach Treue. So hat es mir mal eine Studentin in einer Diskussion bekannt, dass sie sich eigentlich nach Beständigkeit und Treue in ihrer Beziehung sehnt. Und ich glaube, dass es heute bei jedem so ist. Und dass das vielleicht in diesen Filmen über diese andere Schiene indirekt zum Vorschein kommt, schön wäre es zumindest. Aber von Boas und Ruth, da kann man lernen, wie eine Beziehung anfangen und gefestigt werden kann. Boas redet mit ihr. Er ist auf ihr Wohl bedacht und in dieser heiklen Situation, da schickt er sie auch nicht mitten in der Nacht allein zurück, das hätte er ja vielleicht auch machen können. Nein, er lässt sie bei sich, aber er schläft nicht mit ihr. Und er will auch gleichzeitig nicht ihre vielleicht mögliche und von ihm auch sehr erhoffte gemeinsame Zukunft aufs Spiel setzen. Das will er nicht durch das Gerede der Leute, was ja sehr zu erwarten wäre, wenn Ruth da morgens von ihm da irgendwie durchs Dorf gelaufen wäre, da hätten ja alle angefangen zu reden. Wer hätte da schon geglaubt, dass die zwei eine ganze Nacht nur brav beieinander gelegen haben? Also das wird man ja heute auch nur schwer können. Also macht sich Ruth früh am Morgen auf, bevor es richtig hell wird und geht unbemerkt heim, nicht ohne eine weitere ordentliche Portion Getreide, die Boas ihr dann auch nochmal mitgibt. Aber Boas, um den geht es dann in Kapitel 4, ist enorm angespannt, weil jetzt weiß er, diese Ruth will ihn auch. Die hätte ihn auch gerne als Mann und er hätte sie gerne als Frau. Und deswegen kommt das, was die Naomi schon geahnt hat, er will möglichst schnell klären, was Sache ist. Er will die rechtlichen Bedingungen schaffen, dass er diese Frau auch wirklich heiraten kann. Und das lesen wir in Kapitel 4. Ich lese zunächst mal die Verse 1 bis 12. Das war also sofort, nachdem die Ruth gegangen ist, macht er sich auf, hinauf ins Tor und setzte sich dorthin. Und siehe, Als der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boas: Komm, setz dich her, es geht um dich. Also der Löser war einer, da komme ich nachher noch kurz drauf zu sprechen, der eigentlich das Anrecht hatte auf das Land und dann auch auf die Frau, dass er sie heiratet. Und er kam herüber und setzte sich dorthin. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Noomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich es vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es lösen? So kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir's, dass ich's wisse, denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. Er sprach: Ich will's lösen, also der Löser. Boas sprach: An dem Tage, da du von Noomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Da antwortete er: Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Könnte man auch mal wieder einführen. Da hätte man für jeden Vertrag einen besonderen Schuh im Haus stehen. Und der Löser sprach zu Boas: Kaufe du es. Und zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Noomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, sei stark in Ephrata, das ist ein anderes Wort für Bethlehem, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den Tamar, dem Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. Wer wie Boas weiß, dass Gottes Gebote gelten, der setzt sich auch, wenn es um die Ehe geht, nicht einfach über diese Gebote hinweg. Auch nicht aus purer Liebe, sondern gerade die Liebe zwischen Mann und Frau, die braucht auf allen Ebenen auch eine gewisse Regelung, damit auch die Liebe auf allen Ebenen gelebt werden kann. Das von Gott gesetzte Recht, das ist ja nicht gegen die Liebe gerichtet, sondern es stützt die Liebe durch Verlässlichkeit. Sie bietet einen sicheren Rahmen. Sie bietet einen Rahmen für die Beziehung und für lebenslange Treue. Und dazu hat ja Gott auch für die Ehe seine Gebote gegeben und auch für deren Schutz. Und ich sage es nochmal, diese Gebote sind kein Beziehungskiller, sondern sie sind ein echter Schatz und sie sind ein Beziehungserhalter, ein Beziehungsbewahrer. Dafür sind Gottes Gebote gedacht, auch für das Zusammenleben von Mann und Frau. Und auch wenn es heute schwerfällt zu glauben, daraus sind immer noch auch unsere deutschen Gesetze zur Ehe und Familie abgeleitet. Und immer noch bietet unser Staat einen weltweit anerkannten Schutz für Ehe und Familie. Also, wer noch jung ist oder heiraten möchte, lasst euch bloß nicht einreden, dass je wilder die Liebe und je ungeordneter die Verhältnisse, desto schöner die ganze Angelegenheit ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Gott als Schöpfer weiß ganz genau, dass auch die von ihm erfundene Sexualität einen schützenden Rahmen braucht, in dem auch die Sexualität wirklich frei und erfüllend gelebt werden kann. Sonst hätte er sich das mit der Ehe sparen können und er hätte sich es auch sparen können, den Ehebruch als Sünde zu verurteilen. Boas jedenfalls weiß um das Eherecht, er weiß auch um das Landrecht, was hier mit den beiden Frauen verbunden war. Und er weiß, dass er diesen zunächst noch rechtmäßig vor ihm stehenden Löser fragen muss, weil Ruth, Noomi und das Erbe dieser verstorbenen Männer irgendwie auch damit zusammenhängen. Bei dem sogenannten Lösen ging es zunächst um die Übernahme des Landbesitzes von Noomis verstorbenem Ehemann Elimelech, und zwar zugunsten seiner Nachkommen. Weil ja auch die beiden Söhne gestorben waren und Noomi das Land weder alleine betreuen konnte, noch konnte sie Kinder bekommen, sie war inzwischen zu alt geworden, da war das vom alttestamentlichen Gesetz her so geregelt, dass der nächstverwandte männliche Angehörige so eine Art Vorkaufsrecht hatte, aber auch eine Versorgungspflicht für die hinterbliebenen Frauen. Das wurde in der Regel oder das sollte durch eine Eheschließung geregelt werden. Im speziellen Fall der beiden Witwen, Noomi und Ruth, war also mit der Lösung des Landbesitzes gleichzeitig auch die sogenannte Leviratsehepflicht verbunden. Das heißt, die Witwe sollte möglichst vom Schwager, den es aber nicht gab, geheiratet werden. Diese Frauen sollten geheiratet werden, wenn sie noch Kinder bekommen konnten, damit dem Verstorbenen, Hinterbliebenen sein Erbe erhalten bleibt. Uns kommt das irgendwie total fremdartig vor, ja, als Motivation für eine Ehe und dann auch noch ja, vom nächstbesten Angehörigen. Das ist für uns sehr fremd, aber Gott wollte mit dieser Regelung verhindern, dass eine Familie in Israel ohne Erben blieb, verarmte und das von ihr, von Gott zugeteilte Land verlor. Darum ging es immer, weil jeder in Israel hatte ein Recht auf einen Anteil des verheißenen Landes, was Gott seinem Volk gegeben hat. Und das sollte durch diese Regelung erhalten bleiben. Kurz, Ruth sollte also als verwitwete Schwiegertochter Noomis vom Löser des Landbesitzes auch gleich geheiratet werden, damit sie zukünftig versorgt war. Und das in dem Fall noch mitsamt der Schwiegermutter. Da kriegt der Löser natürlich einen Riesenschreck, ja, und denkt, ach du meine Güte, ja, gleich zwei Frauen. Also man kann das Ganze im 5. Buch Mose Kapitel 25 nachlesen, wie das geregelt war. Was die Sache aber noch ein bisschen komplizierter macht bei denen, ist, dass ja nicht nur die Noomi, die das eigentliche Recht zur Heirat hätte, keine Kinder mehr bekommen kann, sondern dass ihre Schwiegertochter auch noch eine Moabiterin war. Und wenn man jetzt in der Bibel nochmal nachschaut, da sieht man, dass es als Ehefrau für einen Israeliten gar nicht ging. Also eine Moabiterin sollte eigentlich nicht geheiratet werden. Es sei denn, aber das muss man dann zwischen den Zeilen lesen, diese heidnische Frau würde den Glauben an den Gott Israels annehmen. Und das war ja hier der Fall. Insofern war der Boas im Recht, wenn er diese Ruth auch heiratete. Wir sehen, dass Gott aus dieser rechtlichen Zwickmühle heraushilft, und zwar durch diese aufkommende Liebe zwischen Boas und Ruth. Und dann wird Boas nach dieser berühmten Nacht zur treibenden Kraft, um gleichzeitig der Löser und der Ehemann zu werden. Er war nämlich in der Lage, dauerhaft die beiden Frauen zu versorgen und vielleicht sogar Nachkommen zu zeugen. Und vor allen Dingen konnte er Ruth dabei helfen, wirklich Zuflucht unter den Flügeln Gottes zu finden, wie er das ausgedrückt hat. Ja, die Rechtsangelegenheiten, die wurden dann unter den Beteiligten im Tor vor der Stadt geregelt, sozusagen, das war die öffentliche Verhandlung, das war das Standesamt von damals, ja, die Sache mit dem Schuh und die Zeugen, und dann war das Ding eingetütet, ja, sowohl notariell der Landbesitz geregelt, als auch die Frau als Ehefrau angenommen. Aus der Geschichte wird eigentlich nur ansatzweise ersichtlich, warum der rechtmäßige erste Löser verzichtet. Hier steht, dass er damit sein Erbe zu schädigen glaubt. Vielleicht hat er gedacht, dass die Investition, wenn er das Land jetzt abkauft, sich langfristig nicht mehr lohnt, weil er musste ja zunächst mal einen hohen Preis an Naomi und Ruth zahlen. Und dann hat er vielleicht befürchtet, dass er das nicht mehr bewirtschaften kann und dass das auf Kosten seiner bisherigen Familie geht, der er etwas vererben wollte, und zwar verlustfrei. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht, und das glaube ich, ist eher wahrscheinlich, fürchtete er auch um seinen guten Ruf, wenn er sich eine Moabiterin ins Haus holte. Wie auch immer, dieser Löser verzichtet und Boas erreicht sein Ziel. Und das ist ganz offensichtlich für ihn, nicht das Land, sondern die Ruth, ganz klar. Ja, die liebt er, und ich glaube, die hätte er auch ohne Land genommen. Ja, bei ihm ist es genau umgedreht. Ja, der Löser, der Erste, der war scharf aufs Land, aber nicht auf die Frauen, und bei ihm war es umgekehrt. Aber mit diesem Kauf des Landes und mit dieser Heirat hat Boas auch Verantwortung übernommen. Eine sehr viel höhere Verantwortung übernimmt man, wenn man ein Stück Land kauft und dann daraus auch etwas machen muss und will. Noch mehr Verantwortung übernimmt man, wenn man einen Menschen heiratet und wenn man dann noch Kinder bekommt. Also Liebe ist immer auch mit mehr Verantwortung verbunden, und deswegen übernimmt auch Gott Verantwortung, wenn er uns liebt. Das ist etwas Schönes, wenn du weißt, dass der, der dich liebt, auch Verantwortung trägt für dich. Das ist ein Aspekt, der in jeder Liebesbeziehung oft ein bisschen unterbelichtet ist. Boas ist bereit, ein Stück Land zu lösen, ein Erbe zu retten und zwei Frauen zu versorgen. Und Naomi gleich mit, weil Ruth auch ihrer Schwiegermutter die Treue halten will. Ich bin überzeugt, dass diese beiden, auch wenn es jetzt nicht mehr ausdrücklich erwähnt wird, auch nachträglich nach dieser Hochzeit eng freundschaftlich verbunden blieben. Und Boas wäre ja ohne die Naomi der Ruth auch schließlich nie begegnet. Oberflächlich betrachtet ist das Ganze wie ein Märchen am Schluss. Ja, wenn du das liest, das Kapitel 4, der Prinz und die Prinzessin können endlich heiraten. Die Schwiegermutter braucht sich nicht mehr um ihre Versorgung zu sorgen, und außerdem ist es auch noch eine gute Schwiegermutter. Und dann kriegen Ruth und Boas auch noch den erhofften Nachwuchs. So heißt es in Kapitel 4, Vers 13, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, also mit ihr schlief, gab ihr der Herr, dass sie schwanger wurde, und sie gebar einen Sohn. Da könnte man sagen, sie lebten fortan in besten Verhältnissen, liebten sich, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, und, habe ich mir gesagt, ist das denn so schlecht? Ja klar, das ist tatsächlich die Moral von der Geschichte, dass Gott dieses schwere Schicksal, was sie erleiden mussten, zum Guten wendet. Er hat die Sache eingefädelt. Und hier wird auch das gemeinsame Kind, der Sohn Obed, ausdrücklich als ein Gottesgeschenk erwähnt. Es ist Gott, der dieses Kind schenkt, und er will diese Beziehung, er will, dass dieses Kind geboren wird. Und dieses Kind, dieser Sohn Obed, wird dann als Naomis Kind angesehen, weil ihr durch Ruth mit diesem Enkelsohn ja der Fortbestand ihrer Familie erhalten bleibt. Und das ist in Israel eben sehr wichtig. Ja. Hier in Winterbach versteht man das vielleicht teilweise auch noch. Aber es ist in Israel sehr wichtig, und durch Obed und Isais, dessen Sohn, werden Boas und Ruth schließlich die Urgroßeltern von König David. Und darin, und das ist jetzt eigentlich so der ganze Gag an der Geschichte, denn Ruth 4 endet mit einem ausführlichen Stammbaum bis David. Darin sehen wir im Rückblick, wie Gott aus dieser persönlichen Liebes- und Lösungsgeschichte seine große Liebes- und Erlösungsgeschichte für die Menschheit vorbereitet, durch Jesus. Und deswegen steht diese Geschichte so ausführlich in der Bibel, weil Gott nicht nur trotz Kriegen, Katastrophen, schlimmen Familienfäden und von was sonst noch in der Bibel die Rede ist, seine Geschichte weiterschreiben kann, sondern auch immer wieder durch die Kraft der Liebe, so wie bei Naomi, bei Boas und Ruth. Weil Gott die Welt, und das heißt vor allem alle Menschen, nicht nur Israel, so sehr liebt, dass er das Recht des Lösers für sich selbst beansprucht. Das ist ein interessanter Aspekt, weil in Boas sich das auch so ein bisschen abzeichnet, dass es ein Rechtsakt ist, wenn Gott uns erlöst, weil er dafür bezahlt, weil er den Preis seines Sohnes dafür bezahlt, um uns vor dem sicheren Untergang zu retten. Er hat uns erlöst, weil er sein Leben aus Liebe für uns gab. Und deswegen, und das zeichnet sich in dieser Ruth-Geschichte von vorne bis hinten ab, ist die Liebe am Ende immer Gottes beste Lösung. Und seine Liebe sichert uns auch das Recht auf ewiges Leben unter seinen Flügeln, wie es Boas so schön ausgedrückt hat. Und da ist nicht nur vergängliches Glück wie bei Boas und Ruth, sondern endgültiges Glück durch Jesus. Wir sehen in dieser ganzen Geschichte, wie Gott eine furchtbare Situation ins Gute verwandelt, wie er aber auch von Menschen erwartet, dass sie ihm Vertrauen und die Treue halten, gerade dann, wenn es ihnen gar nicht danach ist, weil die Situation so schlimm aussieht, dass man denkt, hier ist überhaupt nichts mehr zu gewinnen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Naomi, die sagt, ich will nicht mehr Naomi heißen, die Glückliche, sondern Gott hat mich eigentlich im Stich gelassen. Das dachte sie zwischenzeitlich. Aber Gott hat auch für sie und für Ruth etwas Gutes vor und hat es auch umgesetzt. Amen.